Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Lucien Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Mit Florence Brokowski-Schekete, Pädagogin, Podcasterin und Autorin, sprechen wir über ihren Buchbestseller, über Rassismus im Alltag und natürlich über ihre ganz persönlichen Erfahrungen als schwarze Schulamtsdirektorin. Hallo Schekete, ich freue mich, dass du den weiten Weg aus Süddeutschland hier in den hohen Norden geschafft hast und du kommst ja auch aus dem hohen Norden, richtig?
Ich komme aus dem hohen Norden, genau, aus Buxtehude und da war ich jetzt auch. Und das Lustige ist, Schekete ist ja mein Nachname und gar nicht mein Vorname, aber ich habe so lachen müssen, als du mir einmal geschrieben hast, weil mein Sohn tatsächlich auch oft so genannt wird mit dem Nachnamen. Genau. Und Vorname ist eigentlich Florence.
Oh Mann, wie ich das irgendwie jetzt durcheinander gekriegt habe.
Das macht nichts.
Aber ich mag, weißt du, warum ich dich gar nicht Florence nennen mag? Weil ich den Namen so toll finde.
Ja, ja, ja.
Also ich finde, ich werde ja auch immer, ich gebe es zu, viele denken immer, Nussin ist mein Nachname.
Ja.
Kennst
ja,
du das?
Ja.
Und dann, ich hatte das schon mal, dass jemand gesagt hat, ah, du heißt Nussin Armbrust. Wie heißt du denn mit Vornamen?
Ach was.
Und, weil okay, die dachten, das wäre ein Doppelname. Mhm. Also, aber ich mag deinen Namen
ja,
so gerne,
ja, ja, genau.
Florence. Was
ja,
möchtest
ja,
du lieber? Wie darf
du nennst mich einfach so, wie du es möchtest. Also, wirklich, ich habe geschmunzelt, weil ich dachte, Mensch, das kenne ich doch irgendwoher. Ja? Und von daher, ja, finde ich das ganz süß.
Ich finde, du solltest diesen Namen nur nehmen, weil er hat so einen tollen Klang. Und
ja,
ich finde, er schreibt sich auch gut,
ja,
habe ich
ja,
gemerkt.
Ja, ja, ja.
Na,
das stimmt.
Du warst aber in Buxtehude, mhm, weil du auf Lesereise warst.
Richtig.
Und du hast ja auch einen Bestseller geschrieben. Für viele, die es vielleicht nicht wissen, vielleicht
richtig,
magst du es einmal kurz erzählen.
Ja, und zwar ist 2020 mein erstes Buch rausgekommen. Das ist meine Autobiografie, Mist, die versteht mich ja. Und da habe ich mich riesig gefreut, dass das dann wirklich ein Bestseller, Spiegel-Bestseller wurde. Und das zweite Buch raus aus den Schubladen, ebenso auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und das ist für jemanden, der vorher noch nie ein Buch veröffentlicht hat, ist das ein Wow. Weil zwischen Schreiben und Spiegel-Bestseller, da fühlt man, dass das Universen sind, ja. Und auf einmal bist du selber da drauf und darfst dich Spiegel-Bestseller-Autorin nennen. Da habe ich schon sehr viel Respekt davor. Und im August ist das dritte Buch rausgekommen. Und ja, so habe ich jetzt drei Bücher auf dem Markt und freue mich einfach sehr. Bin sehr dankbar.
Ich glaube ja immer, wenn man es gar nicht so als Intention hat, dann passiert es.
Ja.
Also wenn ich jetzt sage, ach, ich möchte jetzt wirklich ein Buch schreiben, weil ich es muss oder weil da so eine Bedingung hintersteckt, dann fließt es vielleicht auch gar nicht. Und dann
richtig,
auf einmal, man hatte vielleicht die Idee, man macht das und man macht das erstmal, ohne
ja,
nachzudenken.
Ja, genau.
Und dann wird man auf einmal Spiegel-Bestseller-Autorin.
Ja, und ohne auch große Erwartungen, sondern einfach, weil man Freude dran hat. Ja. Und ich sage immer, erwarte nichts und freue dich über das, was dann kommt. Und so bin ich einfach ja voller Dankbarkeit und ja.
Und das dritte Buch, was du jetzt geschrieben hast, um was geht es und ist es quasi für dich nochmal so ein ganz anderes Gefühl gewesen, auch beim Schreiben? Weil ich denke immer, wenn man weiß, man hat das erste Buch so toll hingekriegt und ich kenne das selber. Manchmal schreibe ich Texte und denke dann, ach, das kriege ich nicht nochmal hin. Oder wenn ich dann für mein Magazin, das ist natürlich viel kürzer, aber dann schreibe ich etwas und denke, ach, ob ich das zweite Magazin wieder so hinkriege oder das dritte und vierte. Ich hadere dann manchmal. Kennst
ja,
du die Momente?
Ja.
Hast du die?
Ja, und trotzdem auch da stelle ich keine Erwartungen an mich, sondern es ist wie ein Projekt, ja, dass ich sage, okay, ich möchte das schreiben oder ich möchte diesen Text schreiben und es wird schon werden, sage ich mir dann, ja, und ich gebe dann wirklich mein Bestes rein und am Ende denke ich, gut, das ist jetzt das, was ich geben konnte und jetzt schauen wir, was daraus wird. Und trotzdem kenne ich das auch, dass ich dann fertig bin mit so einem Text und denke, wie profan, liest das jemand? Das ist doch eigentlich steht doch gar nichts drin. Aber das ist, weil man ihn schon selber so oft gelesen hat und den Inhalt kennt. Ja? Und dann braucht man jemanden, der von außen sagt, Mensch, das ist aber toll geworden. Ne?
Ja, ich glaube, das von außen ist dann immer ganz wichtig, dass man eine ehrliche Meinung hat und einen guten Lektor.
Ja, genau. Genau. Und zwar nicht Lektorin. Zu viel Menschen. Ja, also es gibt ja auch Menschen, das kennst du bestimmt auch, die einen eher niedermachen wollen. Ja, und die habe ich ja auch. Ja, die dann entweder sagen, ach, du musst ja eigentlich nichts mehr schreiben. Oder naja, das war so ganz am Anfang. Zwei Menschen, die mir dann sagten, ja, musst dich nicht wundern. Nach einem halben Jahr ist der Hype um dich vorbei und so. Ja, und das sind natürlich die Menschen, mit denen man eigentlich nicht viel zu tun haben möchte. Ne?
Und da kommen wir gleich auch ein bisschen auf das Thema, ich sag ein Stichwort Alltagsrassismus. Mhm. Und ich wollte dir nämlich dazu eine kleine Anekdote erzählen, weil ich habe damals mein Abitur nachgemacht, da war ich schon 30 und ich habe Deutsch-Leistungskurs gewählt. Und ich saß in diesem Kurs, erster Tag, und die Lehrerin guckt mich an und erzählt dann so, also spricht zur Klasse und sagt, dieser Deutschleistungskurs ist wirklich nur für Leute, die hier wirklich Deutsch beherrschen, die deutsche Rechtschreibung und die Ausdrucksweise. Und dann hat sie in der Klasse einmal rumgeguckt und dann ist sie aber bei mir hängen geblieben. Und dann habe ich mich ganz furchtbar gefühlt, weil ich dachte so, ich liebe Schreiben, ich liebe das Texten, ich liebe Aufsätze zu schreiben, deswegen habe ich Deutschleistungskurs gewählt. Und wir hatten unsere erste Klassenarbeit und ich habe mir die größte Mühe gegeben. Und dann kriege ich die Arbeit zurück, habe 15 Punkte, Sternchen obendrauf und sie gibt mir die Arbeit und sagt, das hätte ich von dir nicht erwartet, dass du so gut Deutsch sprichst. Und das ist doch so ein typischer Fall, über den wir vielleicht noch mal reden können.
Ja, das ist wirklich so. Also ich meine, Gott sei Dank ist sie über ihren Schatten gesprungen und hat dann diese 15 Punkte mit Sternchen gegeben, ne? Weil manche versuchen ja auch, die Leute da noch runterzudrücken, obwohl sie eine gute Leistung gegeben haben. Aber dann kam eben noch dieses vergiftete Lob dazu, ne? Hätte ich von dir nicht gedacht, dass du so gut Deutsch kannst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Interessanterweise haben wir uns dann nochmal ausgesprochen, weil ich dann gesagt habe, Entschuldigung, also ich war ja schon 30, da ist man dann, also ich glaube mit 18 wäre mir das nicht eingefallen, aber mit 30 habe ich dann gedacht, nee, das möchte ich jetzt aber nochmal mit ihr ein bisschen ausdiskutieren. Mhm. Und interessanterweise haben wir dann wirklich so einen guten Draht zueinander bekommen. Also die Lehrerin war schon etwas älter, sie war irgendwie 3 Jahre vor ihrer Pension. Sie hat sich dann auch bei mir wirklich entschuldigt und hat gesagt, es ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Also weil ich dann auch gesagt habe, empfand ich jetzt so ein bisschen rassistisch, weil ich dann schon so abgestempelt wurde als, ich kann vielleicht kein Deutsch und ich kann mich auch nicht ausdrücken. Und dann hat sie sich wirklich entschuldigt bei mir und dann sind wir auch tiefer ins Gespräch gegangen. Und sie war diejenige, die dann nach meinem Abitur, als ich es fertig hatte, gesagt hat, du musst unbedingt in den Journalismus gehen. Ach, du musst unbedingt mit deiner Gabe etwas machen. Studier Journalismus oder etwas mit Sprache, weil du kannst damit umgehen. Ich habe es dann übrigens nicht gemacht, weil ich dann so ein tolles Jobangebot hatte. Aber von dieser Stufe, ich nehme dich gar nicht wahr.
Richtig.
Bis hin zu...
Das musst du machen.
Das musst du machen. Und das fand ich dann irgendwie auch interessant. Und ich glaube, da kommen wir auch dahin, das Bewusstsein zu schaffen und mit den Leuten darüber zu reden. Richtig?
Also dieses ins Gespräch zu gehen, das ist mir ja auch sehr wichtig. Ja? Weniger oder eigentlich gar nicht dieser erhobene Zeigefinger, du hast jetzt hier was falsch gemacht oder du bist per se Rassist, weil du weiß und blond und blauäugig bist oder sowas, ja, oder zur Mehrheitsgesellschaft gehörst. Sondern wenn ich Situationen bemerke, von denen ich dann auch beim nochmaligen Nachdenken für mich spüre, okay, ich will da nicht drüber hinweggehen. Es gibt manche Situationen, da denkt man, oh komm, ja, dich sehe ich nie wieder im Leben. Aber es gibt auch Situationen, wo man denkt, nee, das möchte ich jetzt so nicht stehen lassen. Und dann versuche ich aber mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und möglichst nicht konfrontativ. Ich versuche es zumindest. Es gibt Menschen auch, das ist mir auch schon passiert, die dann aber selber in so eine Ecke gestellt haben und dann gemeint haben, sie müssten jetzt hier bluffen, ja, und richtig so auf Krawall gebürstet, wo ich denke, okay, können wir auch machen, ja. Aber die meisten Menschen sind eben so nicht und da versuche ich dann, sie auch nicht zu blamieren und auch, dass sie ihr Gesicht wahren können, ihnen aber trotzdem deutlich zu machen, hey, das war jetzt eine Situation, die ist bei mir jetzt so angekommen oder die ist vielleicht bei dem anderen und ich habe es beobachtet, so und so angekommen. Und die meisten Menschen können dann auch durch diese Art, weil ich sie nicht oberlehrerhaft behandle, können sie auch damit umgehen, ja, und sagen, Mensch, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht oder ja, ich nehme es mal mit oder wie auch immer. Ja, also meistens kommen dann gute Gespräche raus, ne?
Und dabei könntest du oberlehrerhaft rüberkommen, weil du bist auch, und das haben wir noch gar nicht gesagt, Schulamtsdirektorin. Du hast Lehramt studiert. Du bist schon lange im Schulbereich tätig. Ja. Und das ist auch etwas, wo ich sagen muss, ich finde das gut, dass es eine Pädagogin gibt, die vielleicht auch etwas mehr Einfluss darauf nehmen kann, dass solche Sachen nicht mehr passieren. Dass Pädagogen wie die Lehrerin damals, ich meine, sie war 3 Jahre vor der Rente. Ich glaube, sie hat sich einfach damit nicht beschäftigt. So kam es mir vor. Aber dass wir da auch viel verändern müssen im Schulischen. Denn ich habe interessanterweise gestern mit jemandem darüber gesprochen, die eine Masterarbeit geschrieben hat über Lehramtspädagogik. Mhm. Sie selbst ist auch schwarz. Mhm. Und sie hat gesagt, es ist doch irgendwie, es gibt Rassismus an Universitäten, denn wenn man ein Modul wählen kann, dann kann man sich entscheiden, ob man dann ein Modul wählt zum Thema Rassismus oder ob man dann Sport wählt. Und es ist nicht mal verpflichtend. Also du kannst diesen ganzen, das ganze Wissen über Rassismus, Alltagsrassismus pädagogisch gesehen völlig ausblenden, weil du die Wahl hast. Das ist ein Modul, kannst du wählen, musst du aber nicht.
So, ja. Ich habe an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg ja auch einen Lehrauftrag gehabt. Und das war ganz fantastisch, weil da waren wirklich ganz viele junge Menschen, die Lust dazu hatten, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, die aber schon ein Wissen mitgebracht haben. Aber auch das war ein Wahlmodul, ja. Und das ist etwas, was ich immer wieder auch in meinen Keynotes und egal, wo ich auch pädagogisch unterwegs bin, was ich einfordere und sage, dieses Thema darf kein Wahlthema sein, sowohl in den pädagogischen Hochschulen oder Universitäten, ja, als auch nachher, wenn die Lehrkräfte in der Schule sind. Die müssen sich damit nicht auseinandersetzen. Sie haben vielleicht ein Klassenzimmer, was divers ist, aber sie müssen sich mit der Thematik Diskriminierung und Alltagsrassismus nicht auseinandersetzen. Und ich fordere, dass das in jedem Leitbild vorhanden sein muss und dass sich Schule, also nicht nur die Schüler und Schülerinnen, sondern die Lehrkräfte, die Schulleitungen, dass sie sich mit diesem Thema einmal im Jahr verpflichtend auseinandersetzen müssen. Und auch da nicht nur zu gucken, Alltagsrassismus gibt es, wissen wir, aber wir sind ja Pädagogen, bei uns kommt das ja nicht vor, wie ich kürzlich erst gehört habe, ja, sondern dass sie ihre Haltung hinterfragen. Denn wenn Pädagogen mir sagen, ah, wir müssen uns doch damit nicht beschäftigen, wir haben doch mal einen Eid abgelegt und wir sind doch Pädagogen und per se sind wir gute Menschen. Ja, das hoffen wir von jedem, auch ein Bäcker ist ein guter Mensch, ja. Aber es geht darum, seine Haltung zu hinterfragen und zu gucken, was für Stereotypen habe ich, was für Schubladen habe ich, die ich bediene. Und das muss, wie gesagt, in den Schulen sein, das muss in den Regierungspräsidien dann, also mit allen behördlichen Stufen, die mit Bildung zu tun haben.
Und da habe ich nämlich auch ein gutes Beispiel. Also meine Kollegin, sie ist auch schwarz, ihre Eltern kommen aus Togo. Und sie sagt, sie musste hier in der Schule ein Buch lesen und da kam das N-Wort drin vor. Und sie hat sich wirklich damit schwer getan und hat gesagt, wie kann es sein, dass wir ein Buch lesen müssen, wo das N-Wort vorkommt? Wieso wird so ein Buch in der Schule überhaupt gelesen? Und das konnte sie natürlich nicht diskutieren, weil sie an der Schule eben auch Erfahrungen gemacht hat. Und sie meinte dann so, wie kann es sein, dass man dann nicht mal auf die Materialien achtet? Und Lehrer müssten doch dann oder LehrerInnen müssten doch dann vorher mal die Lektüren lesen, um zu wissen, dass das vielleicht nicht die Lektüre ist, die wir heute lesen oder wenigstens darüber sprechen. Aber sie hat auch gesagt, es wurde auch nicht diskutiert. Es wurde dann so unter den Tisch gekehrt. So nach dem Motto, ist ja jetzt nicht so schlimm, das Wort. Also, und dieses Bewusstsein auch, ist es ja nicht so schlimm. Mhm. Ne?
Ja, einmal, es ist ja nicht so schlimm, habe ich jetzt im Zuge meiner Lesereise auch gehört, ist doch nur ein Wort. Ich will doch niemand kränken, ist doch nur ein Wort. Also da ist auch schon wieder das Bewusstsein nicht vorhanden. Die Person wollte aber auch von mir hören, gibt es andere Beispiele, so dass sie sich reinfühlen kann. Ja, so. Aber jetzt diese Thematik, die du angesprochen hast, wir haben Lektüren in der Schule, da kommt das N-Wort zum Beispiel drin vor. Und warum ist das so? Das ist schlichtweg so, ich habe mich auch lange damit befasst, weil kein Perspektivwechsel stattfindet. Wir hatten in Baden-Württemberg auch vor 2-3 Jahren auch so etwas mit einer Abiturlektüre und da kam auch auf jeder Seite mindestens 5-6 Mal das N-Wort drin vor. So, und dann wurde darüber groß diskutiert. Die Lehrkraft, die das auch damals in die Presse gebracht hatte, die hatte sich vorher auch mit mir in Verbindung gesetzt. Was kann ich da tun? Ja, irgendwann lese ich das in der Presse und denke, oh, das ist sie ja. Und dann habe ich die Diskussion verfolgt und die Diskussion wurde aber nur aus der weißen Perspektive gemacht, ja. Also im Sinne von, ja, aber unsere Schüler und Schülerinnen müssen sich doch damit auseinandersetzen und müssen sich doch mit Alltagsrassismus auseinandersetzen. Sag ich, ja. Und irgendwann habe ich dann auch das Gespräch gesucht mit oberen Behörden und habe dann gesagt, ja, sie müssen sich auseinandersetzen, aber welche Schüler und Schülerinnen meinen sie denn überhaupt? Ja? Und ich habe dann wirklich konkret gefragt, wenn diese Diskussion und die Arbeit in den Kultusverwaltungen, wenn die auch für Menschen wie mich, ja, in Anführungsstrichen, wie mich gedacht ist, also für schwarze Schüler und Schülerinnen, für Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund, für schwarze Lehrkräfte, ja, dann muss diese Diskussion anders geführt werden. Natürlich ist es wichtig, dass Schüler, Schülerinnen generell sich mit dem Thema Diskriminierung, rassistische Diskriminierung auseinandersetzen. Aber ich muss gucken, was für eine Lektüre habe ich und möchte ein schwarzer Schüler, und ich sage jetzt bewusst Schüler, wirklich Begriffe lesen, die seine Mutter betreffen könnten. Ja, das geht nicht. Und dieses Bewusstsein war aber nicht vorhanden. Und natürlich das Lernziel, das ist klar, aber das kann man auch mit ganz anderen Lektüren machen. Da gibt es, ich mache mal hier Werbung, Toni Morrison, Rezitativ, ein wunderbares Heft. Ja, es ist wirklich ein kleines Büchlein, aber damit kann man diese Thematik und das Lernziel wunderbar bearbeiten. Da wird aber nicht drüber nachgedacht, sondern es heißt, ist doch nicht schlimm. Und das entsetzt mich.
Ja, und dieses Abtun ist doch nicht schlimm. Mhm. Und das ist ja auch das, was ich jetzt aktuell wieder feststelle, nicht dieses ist doch nicht schlimm, sondern vielmehr dieses salonfähig gewordene, ich kann rassistisch mich äußern. Es ist fast schon normal, etwas zu sagen, was rassistisch ist, weil wir haben es ja jetzt auch an der Wahl gesehen, wenn man dann Social-Media-Kommentare liest, dieses ist doch nicht so schlimm, ich kann sagen, was ich will, ich habe irgendwie das Recht, jetzt einfach rauszuhauen und völlig unreflektiert dann auch und das erschreckt mich auch. Und es erschreckt mich nicht nur, es macht mir auch ein bisschen Sorge, also ein bisschen groß.
Mhm. Und auch zu gucken, wer das macht, ja, das ist ja jetzt nicht einfach nur jemand, der unbedacht was sagt, sondern es sind zum Teil Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die gehört werden. Und dann kann man mir nicht erzählen, oh, ich wusste gar nicht, dass man diesen Begriff nicht benutzt, ja. Oder, ach, ich bin schon so alt und habe da irgendwie gar nicht drüber nachgedacht. Dann denke ich, nee. Oder jemand anderes sagte, ja, ich habe das in meiner Kindheit immer benutzt. Dann denke ich, ja, aber du bist jetzt über 60 und wenn du deine Sprache von Kindheit nicht entwickelt hast, dann muss ich dich ja eher bedauern, ja. Und das lasse ich auch nicht mehr durchgehen. Also das sind so Sachen, das lasse ich nicht durchgehen, zumal bei dem N-Wort. Ja? Es gibt ja noch mehrere Wörter, Z-Wort und so weiter. Es gibt ja mehrere, wo ich sage, das haben wir inzwischen mitbekommen. Es gibt andere Wörter, da bin ich ein bisschen nachsichtiger und sage, okay, das ist, Sprache ist eine Entwicklung und das hat dann vielleicht nicht jeder mitbekommen, kann ich nachvollziehen. Aber das, was du sagst, dieses eigentlich, ich sage das jetzt, weil irgendwie ist auch cool, ja, das ist, nee, das ist nicht gut. Und vor allem nicht von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und gehört werden.
Und dieses auch auf Social Media dann etwas zu äußern, was wirklich nicht in Ordnung ist. Und ich frage mich dann immer, diese Plattformen kontrollieren das natürlich auch nicht mehr, gefühlt. Ja. Und jeder darf da irgendwie seinen Senf zugeben oder sich äußern. Und ich weiß gar nicht, wie man das eindämmen kann. Man kann ja nicht ständig dagegen gehen. Ich hatte mal mit Sausan Chebli ein Gespräch, Entschuldigung, über Hass im Netz.
Mhm.
Und sie hat auch immer gesagt, ja, eigentlich muss man immer dagegen halten und auch immer wieder aufklären, auch Kommentare eingehen. Aber ich denke, ich kann das teilweise gar nicht, weil mich das so, ja, wenn ich das dann lese, wirklich auch ein bisschen fertig macht.
Mhm. Ja, das, also es geht mir oftmals auch so, dass ich was lese und dann schon was reingetippt habe, weil ich denke, ja, wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen würden, dann würde ich was dazu sagen und dann lösche ich es wieder, weil ich sage, Florence, du musst auch nicht zu allem was sagen, ja. Und dann ist es manchmal so ein Hin und Her und ach, also ich schreibe ganz oft nichts, ja, und ich schreibe ganz selten einen Kommentar, wenn überhaupt, weil ich denke, ich lasse es, weil die Menschen möchten ja von mir gar nicht belehrt werden, ja, was ich sowieso nicht versuche. Was ich aber gucke, ist, gerade auch auf Facebook und so, ist die Person mit mir verknüpft. Und wenn das der Fall ist, zack, raus, ja, weil das brauchen wir dann nicht, ja.
Ja, da muss man auch ein bisschen gucken, mit wem man sich vernetzt hat, ne? Und
ja,
ob das richtig ist.
Ja,
so.
Und es wundert mich auch. Manche, ich lese dann manchmal Posts und dann gucke ich und denke, hä, die Person ist mit mir vernetzt. Wie kann, das passt doch nicht zusammen. Entweder hat die Person nicht drüber nachgedacht, aber mein Bild ist doch da zu sehen, ja. Und dann schmeiße ich die Person raus. Also ich bin ganz viel am Löschen, weil ich denke, nee, ich möchte meine Accounts wirklich sauber halten und nicht, eine Grundlage dafür sein, dass Menschen sich vielleicht auch auf diesem Account dann in die Wolle kriegen. Ja, das will ich da nicht, ja.
Aber hast du das Gefühl, es hat zugenommen? Also hast du das Gefühl, hast du auch schon mal erlebt, dass man dich auf Social Media direkt angegriffen hat?
Jein. Ich habe meine Accounts wirklich so eingestellt und das sieht man auch auf Instagram. Darum wächst der Account sehr, sehr langsam, ja, weil ich wirklich ganz viel Wörter eingegeben habe, die eben geblockt werden, ja, und von daher kann ich wirklich an einer Hand abzählen, wo jemand, und das auch recht vorsichtig für die Verhältnisse, irgendwie mal was dagegen gesagt hat. Aber was interessant ist, ich werde ja viel interviewt und wenn ich dann auf die Zeitungsseiten gehe und dann oder auch bei den Medien, Fernsehsender und ich gucke dann in die Kommentarspalte, Halleluja. Ja, also da habe ich das eine Mal, da wurde ich von einem recht großen öffentlich-rechtlichen Sender vorgestellt. Ach Gott, das war so schlimm, ja. Und dann habe ich den Sender auch angeschrieben und gesagt, hey, haben Sie niemand, der das da kontrolliert? Das muss doch, ja, das ist doch furchtbar, was da abgeht. Ah ja, das war irgendwie eine kleine Studierende und die ist dann auch nicht mehr nachgekommen und so. Also das war schlimm. Und da habe ich mir dann geschworen und mir auch versprochen, du liest diese Kommentare nicht mehr. Das bringt nichts, ja, weil da ist ja dann wirklich, da ist ein Erguss des Schmutz, ja, so. Und dann hatte ich tatsächlich auch eine Geschichte, das war bei einer Zeitung und da hat jemand aus dem Schulamtsbezirk, in dem ich arbeite, ja, hat jemand mit Klarnamen gemeint, er müsse über mich herziehen. Und da dachte ich, wie dumm bist du denn? Ich kenne die Person, ja, mit Klarnamen, aber ich dachte, man trifft sich immer zweimal im Leben. Und ich weiß den Namen und ich treffe die Person auch nochmal. Und dann, ich sag mal, oute ich, dass ich das gelesen habe und dass das recht dumm ist mit Klarnamen, ja.
Na, dann hoffe ich, dass die Person jetzt auch diesen Podcast hört. Ja. Dann schöne Grüße.
Ganz genau.
Und ich sage immer so viel, das Karma, das kommt dann irgendwann.
So ist es.
Also ja, es ist immer interessant, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und ich glaube, das erlebst du ja noch viel, viel mehr, weil du doch sehr oft zu sehen bist. Dass es dann nicht einfach ist und dass es dann wirklich besser ist, die Kommentare nicht zu lesen.
Ja. Ja.
Also ich hatte nur einmal einen größeren Fernsehmoment im ZDF tatsächlich. Da ging es aber um was ganz anderes, um Dating. Und da muss ich ehrlich gestehen, gab es auch so viele Kommentare, teils auch rassistisch, so nach dem Motto, naja, aus dem Land, wo du kommst, da kann kauft dich jemand und so. Also so ganz wilde Kommentare, wo ich dachte, ich kann das gar nicht lesen, nein, weil dann werde ich noch verrückt.
Ja, ja. Also, nee, das tut nicht gut. Das ist einfach Schmutz. Und man isst ja auch keine verdorbenen Sachen. Also warum will man verdorbene Sachen lesen? Ja.
Kommen wir zurück auf Schule, weil das Thema interessiert mich dann doch noch einmal mehr. Mhm. Was hältst du denn von Schule ohne Rassismus oder Schule ohne Courage? Das ist ja auch manchmal im Gespräch. Und wie stehst du dazu? Mhm.
Das Interessante ist, dass ich tatsächlich Patin bin für Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und ich aber immer sage, diesen Titel Schule ohne Rassismus, den mag ich gar nicht. Weil keine Schule ist ohne Rassismus. Und nur weil eine Schule jetzt dieses Programm durchlaufen hat und dann die Plakette bekommt, ist sie nicht ohne Rassismus. Es kann auch eine Schule unter Druck setzen. Ja, ich wäre lieber für Schule gegen Rassismus. Ich weiß jetzt auch nicht, ob da irgendwie eine namensveränderte Entwicklung stattfindet, weiß ich nicht. Aber an sich, das Programm finde ich natürlich toll, ja, und bin selber Patin einer beruflichen Schule, die sich auch sehr, sehr einsetzt in Schwetzingen, die Karl-Theodor-Schule. Und da habe ich wirklich Lehrkräfte, die mit Herzblut das machen. Schüler und Schülerinnen, die mit Herzblut dieses Programm versuchen zu leben in der Schule. Ja, eine Schulleitung, die das unterstützt. Also von daher finde ich das richtig gut. Die gucken ja auch, wen kann man als Paten nehmen. Und ich glaube schon, dass ich das so sagen kann, dass die Schulen ihre Paten auch, wenn sie wirklich engagiert sind, in die Pflicht nehmen. Ich war auch an einer Schule, da habe ich eine Lesung gehalten, da habe ich dann gefragt, wer ist denn euer Pate? Das wussten die Schüler und Schülerinnen nicht. Dann habe ich die Schulleitung gefragt, die wusste es auch nicht. Dann dachte ich, das ist peinlich. Und das stand dann auch in der Zeitung am nächsten Tag. Ich war dann schon wieder im Zug auf dem Weg nach Hause und der Zeitungsartikel prangerte. Und da habe ich gedacht, na ja, gut, ist euer Problem, ja. Aber wenn die das wirklich ernsthaft machen, dann nehmen die Paten und Patinnen auch in die Pflicht. Und das mag ich auch gerne, ja.
Das finde ich ja auch eine gute Sache, wenn es dann eben Patinnen und Paten gibt, die sich dafür einsetzen und auch sichtbar sind. Aber ich glaube, wenn man dann nicht weiß, wer die Paten sind, dann ist es natürlich sehr eher traurig, ja. Dann braucht man es auch nicht.
Ja.
Oder?
Ja, absolut.
Also das sind ja so viele Dinge, die gut sind, und braucht man es oder braucht man es nicht? Und was hältst du denn gerade von dieser Neuerung von Trump, der die Abschaffung des Bildungsministeriums möchte? Das ist doch auch wieder völlig verquer irgendwo.
Ja, das habe ich gelesen, das habe ich gestern gelesen und habe dann gedacht, natürlich im ersten Moment dachte ich, was ist das denn? Also der ruiniert ja dieses Land. Und dann habe ich mir aber sagen lassen, das wohl, und habe auch selber dann überlegt, naja, kannst du dazu wirklich was sagen? Kannst du es beurteilen? Weil ich die Strukturen nicht kenne. Und dann wurde ich aber aufgeklärt, dass die Strukturen dort nochmal ein bisschen anders sind und praktisch das, was, ich weiß nicht, ob es so stimmt, aber so wurde es mir dann erklärt, das, was wir hier in Deutschland recht übersichtlicher haben mit unseren Bildungsstrukturen, das gibt es in Amerika in Großform, in Kleinform, auf kommunale Ebene. Also es gibt wohl sehr, sehr viel Strukturen, die sehr viel Geld verbrauchen. Ich kann es noch immer nicht sagen, ob das jetzt richtig ist, was er gemacht hat oder nicht. Natürlich im ersten Moment denke ich, wie kann man überhaupt an Bildung rangehen und da irgendwas sparen wollen? Ich kann es nicht beurteilen.
Und wenn du es jetzt auf Deutschland überträgst, diese Bildungslage, ist es für dich manchmal so, wenn du siehst, was andere Bundesländer entscheiden? Du bist ja in Baden-Württemberg zu Hause und ist es dann so, wo du manchmal denkst, ach, das Bundesland hat ja eine tolle Entscheidung getroffen und ich hätte das aber auch gern für Baden-Württemberg? Mhm. Oder ist es dann etwas, wo du denkst, da könnten wir in Sachen Bildung auch nochmal bisschen mehr zusammenarbeiten?
Das ist ja genau das. Wir haben ja wirklich 16 Bildungspläne und 16 Bildungsideen. Natürlich, es gibt die Kultusministerkonferenz, wo dann alle KultusministerInnen zusammenkommen. Und trotzdem haben wir ja das System, dass wirklich jedes Bundesland seine Entscheidungen treffen kann. Und dadurch, dass ich viel unterwegs bin und mich auch Bildungsinstitutionen und Ministerien einladen aus verschiedenen Bundesländern oder unterschiedlichen Bundesländern, sehe ich schon die Unterschiede. Und ja, habe ein Bundesland vor mir, wo ich denke, wow, ihr seid richtig, richtig gut und vorne dran und entwickelt euch. Und ich sage denen das dann auch immer. Und dann sagen auch die Abteilungsleitungen, Mensch, können Sie das vielleicht unseren Referatsleitungen sagen? Die freuen sich dann, ja. Und es ist aber schon auch so, dass mein Bundesland, dass ich da Dinge sehe, die vielleicht gar nicht so nach außen sichtbar sind, auf die ich aber stolz bin. Also gerade der Umgang mit dieser Abi-Lektüre, da habe ich dann gedacht, ja, da bin ich stolz. Und die Kultusministerin von Baden-Württemberg, wir kennen uns auch persönlich und ich habe ihr dann auch gesagt, ich finde es so gut, wie Sie damit umgehen. Und sie sagte, ich freue mich so, dass wir auch Sie haben, denn nein, wir können nicht alles wissen, aber ich freue mich, dass wir Sie fragen können dann. Und das ist doch gut. Ich meine, das muss niemand sagen. Ja, dann da steht eine Ministerin vor mir, die sagt, und ich freue mich, dass ich Sie fragen kann. Das finde ich großartig.
Kannst du nicht für alle Bundesländer zur Verfügung stehen?
Würde ich gerne. Also ich meine, man kann mich, jetzt mache ich hier ein bisschen Eigenwerbung, aber man kann mich jederzeit anfragen, ja, und ich komme, wenn es meine Zeit zulässt und ich reise sowieso ja viel rum. Und
gern.
Und auch gerne, ja. Ich reise gerne und ich liebe ICEs, ja, und reise gerne. Also überall da, wo ich mit dem ICE hinkomme, ich komme gern.
Das nehmen wir uns auf die Fahne. Du weißt, mein Podcast ist leider nur 30 Minuten, aber ich stelle dir zum Abschluss die Frage, die ich allen immer stelle. Du kommst ja hier aus dem hohen Norden, Buxtehude, hast du gesagt. Du bist öfter aber auch in Hamburg. Hast du hier so Lieblingsorte? Was gefällt dir überhaupt am Norden? Und ich weiß, du bist in Baden-Württemberg verankert und du würdest, glaube ich, nicht unbedingt umziehen.
Nein.
Aber was gefällt dir hier so? Oder hast du so einen kleinen Tipp, wo du sagst, ach, wenn ich dann hier bin, dann bin ich gerne Planten und Blumen?
Also ich muss zugeben, dass ich durch meine Reisen eigentlich die Hotels alle kennenlerne. Ja.
Vielleicht kannst du einen Hoteltipp lassen.
Ja, gut, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber tatsächlich, wenn ich hier nach Hamburg komme, ich weiß nicht, darf man den Namen des Hotels überhaupt sagen?
Ja, natürlich. Ja? Das ist ja dein Geheimtipp.
Es ist ein Geheimtipp. Also ich wohne wirklich sehr gerne in, Motel One. Also ich bin wirklich bekennender Motel One-Fan, ja. Und ich habe hier in Hamburg, das Motel One, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Fleetinsel, glaube ich, heißt es. Das habe ich für mich entdeckt. Es gibt sicherlich auch Hotels in der Nähe des Bahnhofs, wo ich schneller hinkäme, aber mir kommt es darauf an, dass ich freundlich empfangen werde, ja, dass ich nichts Besonderes bin, aber einfach ein freundlicher Empfang. Und das ist da wirklich toll. Also ich habe auch schon mal ein anderes Erlebnis gehabt, aber wir sind alle Individuen. Aber dort in dem Hotel, und darum habe ich diesmal gesagt, ich muss unbedingt da wieder hin. Das war zwar ausgebucht und ich habe dann trotzdem noch ein Zimmer gekriegt, weil die sind so freundlich dort und die Zimmer sind so schön und man guckt dann auf das Wasser. Ja, also mega, finde ich ganz toll.
Du darfst das sehr gerne sagen, weil dieses Hotel ist, finde ich, auch sehr besonders. Die haben mich schon bei meiner Charity unterstützt. Ich habe da Heiligabend nicht allein schon ausgerichtet.
Ach, schön.
Und der Hoteldirektor ist auch wirklich ein sehr toller Mensch.
Ja.
Oliver van Heest, der war auch hier schon im Podcast. Insofern können wir ruhig dafür Werbung machen.
Ja.
Und es ist tatsächlich, glaube ich, immer ausgebucht. Deswegen kann man trotzdem Werbung machen. Aber man kann da auch hingehen zum Kaffee trinken.
Absolut.
Auf der Terrasse und man kann auch da tolle Drinks genießen auf der Terrasse. Es ist im Sommer, kann man da aufs Fleet gucken, deswegen Fleetinsel.
Mhm.
Also danke für diesen schönen Tipp.
Ja,
ich finde,
sehr,
das
sehr
ist
gerne.
Durchaus erlaubt.
Ja.
Vielleicht kommst du, wenn du das nächste Mal wieder bist im Norden, erneut hierher. Dann
sehr
gucken
gerne.
Wir mal, wie dann die Lage ist und ich hoffe, sie wird immer besser.
Ja, das hoffe ich auch und ich freue mich sehr, hier in deinem Podcast zu sein und wünsche dir alles Gute weiterhin.
Dankeschön. Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.